Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Ja, herzlich willkommen zurück zum Serious Games Podcast. In der heutigen Folge tauschen wir die Rollen und ich gebe direkt weiter nach Leverkusen zum Learn Explorer Podcast und zu Matthias Wienke, der mich zu Training from the Back of the Room interviewt hat. Ich wünsche euch viel Spaß.
Hallo Julian, vielen Dank, dass du heute dabei bist beim Learn Explorer Podcast. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und wie schon gesagt, mein Name ist Julian Key. Ich bin jetzt seit 11 Jahren selbstständig. Ich lebe hier im Berliner Friedrichshain. Ja. Und heute sage ich, dass ich Serious Games Facilitator bin. Ja. Ich mache auch Train the Trainer, aber dazu kommen wir heute in der Folge. Und arbeite auch als so didaktischer Berater, sodass ich verschiedene Lernkonzepte gamifiziere oder interaktiver mache. Ja, ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung gedacht, ich halte das kurz. Ne? So diese sehr interaktiven Formate, das ist mein Hauptfokus. Das hat irgendwann mal begonnen 2013, also mit Lego Serious Play, also wo ich das so wirklich schwerpunktmäßig dann gemacht habe. Und seit 2014 bin ich auch Teil dieser Play14 Community. Und ja, seit 2019, das ist ein kleiner Sprung, ne, mache ich auch einen Serious Games Podcast. Ja, so viel vielleicht zu mir. 42, verheiratet, ein Sohn.
Sehr schön. Und Serious Games Facilitator, wie kann man sich das so ganz grob vorstellen? Was passiert da?
Ja, also wenn mich meine Kunden anrufen und buchen, dann wissen sie, dass es interaktiv wird, dass es häufig ergebnisoffene Prozesse sind, die ich mit allerlei Übungen, Simulationen spielen. Oder eben auch Lego Serious Play als Methode beispielsweise, mit ganz arg viel Partizipation und mit viel, ich sag jetzt mal, gemeinsam Dinge erfahren, erleben, reflektieren. Also das ist so das, was dann passiert. Ich habe jetzt keinen methodischen Schwerpunkt, sondern es wäre vielleicht dann eher so dieses A oder diese Art des Arbeitens dann, ne, um ein Thema. Hauptsächlich bei mir geht es um Strategieentwicklung, es geht um Teams, die besser werden wollen. Das sind so meine beiden thematischen Schwerpunkte. Ne?
Okay. Und zusätzlich das Thema Training from the Back of the Room, was wir uns heute anschauen werden. Hast du uns auch ein Zitat mitgebracht?
Ja, ich habe ein bisschen recherchiert und dachte, ach komm, jetzt starten wir doch gleich mal mit einem Training from the Back of the Room Zitat, also von Sharon Bowman, der Erfinderin, die, also ganz kurz, ne, das ist, steht da auch irgendwo auf ihrem Blog, aber sie hat mal gesagt oder sagt häufiger, willst du, dass sie es hören oder verstehen? Und das finde ich irgendwie so ein schöner Einstieg für heute.
Ja, gefällt mir. Der Henning Beck hat auch ein schönes Buch dazu geschrieben. Genau, das Verstehen ist das neue Lernen. Und ja, das ist ein wichtiger Aspekt, erstmal sowas zu verstehen und nicht nur was zu hören. Das ist schon ein großer Unterschied, ja. Sehr gut. Ja, um so langsam in das Thema reinzukommen, bevor wir wirklich ins Detail eintauchen, was Training from the Back of the Room ist, was braucht denn überhaupt ein lernförderliches Training oder ein hirnfreundliches Training? Also was braucht ein Training, damit es funktioniert? Also nur hören, habe ich verstanden, reicht nicht.
Ja, du musst mal ein bisschen vielleicht so unterscheiden zwischen äußeren und inneren Faktoren, je nachdem. Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, eine sichere Umgebung, ne? Also wo ich lernen kann. Also lernförderliche Umgebung, könnte man sagen. Was auch immer das bedeutet. Klar, ungestört, ne? Stichwort Deep Work. Vielleicht gibt es auch Deep Learning, müsste ich mal gucken. Ne? Ich glaube, also inhaltlich muss das, was ich da lerne, relevant sein. Also ich denke, das gehört auch zu einem lernfreundlichen Training. Ne? Eine klare Struktur, also die auch transparent ist. Das ist klar, kann man immer mit Spannungsbögen und so arbeiten, aber ich finde so diese, keine Ahnung, why, what, how, ne, Fragen, die sollten auf jeden Fall beantwortet sein und klar sein, warum ich hier bin oder dabei bin. Ich würde immer auch sagen, multisensorisch sollte sein, also ein bisschen mehr als, du hattest ja gerade schon gesagt, ne, nur zuhören, ne, man kann mal was machen, die auch mal bewegen, natürlich auch mal ja, selber aktiv sein. Und ich glaube, es braucht Partizipation und Inklusion, so dass man zum Mitmachen, also dass man mitmachen darf und dass man auch zum Mitmachen eingeladen wird und dass das Unterschiedliche, was die Teilnehmenden mitbringen, auch gewürdigt, ne? Wir starten ja alle irgendwie anders, wenn wir in so einem Training sind. Und vielleicht auch, einfach um die Spannung nochmal zu heben, ist auch so, klar, Diskussion braucht es, aber es braucht auch ein paar kognitive Dissonanzen. Ne? Also es sollte jetzt nicht einfach nur so, ja, kenne ich schon, so abnickbar sein. Also da dürfen schon ein paar Ecken und Kanten drin sein. Und man sagt, wirklich, warum ist das so? Das macht mich neugierig, das kenne ich anders. Meine Erfahrung ist so und so. Und dann, dass das so ein bisschen was entsteht, was mich auch zum Nachdenken anregt. Ne?
Ja.
Also das wären so die Dinge, die hilfreich sind für ein hirnfreundliches Training.
Jetzt ist ja jemand, der eher ungeübt ist, sage ich mal, oder wenn, wenn man Leute fragt, könnt ihr mir das mal erklären oder beibringen, ist halt so die Standardlösung, die die Leute häufig finden, der Vortrag oder die Präsentation. Und du hast ja eben auch schon im Zitat gesagt, nur zuhören reicht nicht. Warum reicht das denn nicht? Also jetzt hast du viele Gründe schon genannt, die alle wichtig sind. Die würden es ja auch ein Stück weit erklären.
Ja, es ist, ja, wie du sagtest, ne, man kriegt so einen Auftrag oder man wird eingeladen oder erzähl doch mal was oder kannst du uns da mal, ne? Und dann ist auch schon in der Vorbereitung häufig, ne? So PowerPoint auf und dann wird schon losgetippert, ne? Also so, ich denke, also ich würde Folgendes sagen. Ich glaube, es liegt an der Methode, nicht an dem Vortrag oder also an den Nutzen der Methode. Also wir gucken mal, ein cooler Vortrag, ne? Den gibt's ja schon. Ne? Lebhaft, emotional, coole Story, das kann schon was auslösen bei deinem Publikum. Muss ja nicht immer so ewig lang sein. Ne? Dass man sieht, oh wow, guck mal, da hat der Vortragende oder die Vortragende was erlebt, was gemacht, das will ich ein Stück mehr von abschneiden. Also es geht ja schon, nur das sind eben selten die vorgelesenen PowerPoint-Folien. Ne? Also das ist ein ganz anderer Energielevel, sag ich mal. Ne? Und dann würde ich auch noch sagen, warum es nicht funktioniert, weil das dann häufig in solchen Meetings auch die einzige Methode ist. Okay, vielleicht gibt es mal noch eine Zuruffrage oder eine Frage- und Antwortrunde, aber das ist so monomethodisch, dann das Wissen oder dann die Erfahrungen so dargeboten werden, sage ich mal. Ne?
Ja.
Also insofern, schicke Folien und Storytelling reicht dann halt nicht. Ne? Ja. Ich glaube, wir kennen das ja auch selber, wenn wir da sitzen und dann, ich sag mal, da jetzt jemand nicht aus dem Klee kommt sozusagen, ne? Und dann fragen wir uns ja auch, was soll das, warum sind wir hier, was ist der Punkt, wo ist der rote Faden, was hat das mit mir zu tun, ne? Red doch nicht um den heißen Brei rum, wie lange dauert das eigentlich noch, ne? Und da wissen wir ja selber, zuhören ist eben nur ein Teil des Lernens oder dann eben Verstehens, ne? Und Lernen ist, wird ja gern vergessen, auch ein sozialer Prozess, ne?
Ja, ich finde, es sind viele Aspekte drin. Ich habe einmal das Zitat gehört, Lesen ist nur die Vorbereitung fürs Lernen. Ne? Und das ist bei Zuhören ja ähnlich. Und Storytelling oder Emotionen mit reinbringen, Spannungsbögen machen halt neugierig. Ne? Bei so einem richtig guten Keynote-Speech oder einer richtig guten Vortrag, das sehe ich auch so. Und Emotionen unterstützen ja auch das Lernen nochmal. Mhm. Also wenn es richtig gut ist, kann es vielleicht lernförderlicher sein als klar, langweilige Präsentation, weil gerade Langeweile ja auch ein Lernverhinderer ist. Mhm. Und ich glaube, die Sharon Bowman hat ja noch ein zweites Buch, habe ich leider nicht gelesen, rausgebracht, also 10-Minute-Trainer, wo sie halt sagt, ne, und ich glaube in dem Buch Training from the Back of the Room sagt sie auch, wenn du einen Redebeitrag hast, nicht länger als 10 Minuten, weil ansonsten wird es schwierig, dann zuzuhören wahrscheinlich.
Mhm. Ja, absolut, genau. Dann schweifen die Gedanken ab. Ne? Jetzt, wenn man da jetzt wirklich mal reinzoomen würde, Gedanken abschweifen ist ja erstmal nichts Schlechtes, kommt an, wohin sie schweifen.
Und wie weit.
Das ist aber total ich sag mal, verflixt im Nachgang dann wieder, ja, ich sag mal, zu untersuchen oder zu erforschen, ne, weil dann die Leute irgendwie so auf einer Metaebene fragen muss, okay, wo. Und das andere ist, es gibt im Übrigen auch schon 7-Minuten-Regeln, mhm. Weil mittlerweile haben wir ja dann noch die Technik, die mit uns konkurriert, ja. Ne, da vibrieren die Handys, da ist der Organismus vielleicht sogar noch mehr auf das Neue erpicht, ne, und will eben nicht nur die 20. Folie sehen, sondern vielleicht auch wirklich mal einen methodischen oder einen visuellen oder irgendeinen Wechsel halt, ne, dass da wieder was passiert. Ne.
Tja. Ja, du hattest ja auch noch ganz, als ersten Punkt hattest du das Thema Umfeld genannt. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Das ist natürlich wichtig. Ich kenne noch den Ansatz auch Accelerated Learning, wo auch sehr viel auf das Thema, wie ist denn der Raum gestaltet, Poster und so weiter Wert gelegt wird. Aber im virtuellen Raum haben wir da ja leider weniger Einflussmöglichkeiten.
Mhm. Ja und nein. Also auf der einen Seite, klar, dass diese nach dem Briefmarken großen Videoschnipsel, ne, da kann man ein bisschen was machen, klar, mit Einblendung, mit einem interessanten Hintergrund, aber soll ja nicht ablenken vom Lernen. Also die Idee, jetzt wenn wir über Raumgestaltung reden, ist, dass das Thema, die Multisensorik, die Neugier fördert. Ne? Das heißt also, sowas kann ich natürlich schon machen, indem ich vielleicht was einblende oder was hinter mir hängen habe. Aber ich würde erstmal überhaupt mit dem Basic beginnen, dass ich gut verstehbar und gut sichtbar bin für meine Teilnehmenden. Ja, so erstmal ein klares Bild, so Audio. Dann haben wir ja doch häufig auch irgendeine Art von visuelle Unterstützung. Folien das eine, Whiteboard vielleicht das andere. Ja, also da kann man ja natürlich auch ein bisschen was machen. Dann ja fast gang und gäbe, könnte man fast sagen, den Teilnehmenden ja im Vorfeld auch irgendwas zuzuschicken, ne? Also irgendein Paket, wo dann was drin ist, wo gegebenenfalls auch, also jetzt nicht nur Schokolade und Kekse, sondern wo gegebenenfalls auch kollaborativ gearbeitet werden muss, um mit einzelnen Informationsschnipseln dann was zu lösen. Ne? Also da kann man schon auch ein bisschen was machen. Ne?
Ja.
Und vielleicht eine Sache, die mir gerade nur einfällt, wir dürfen ja nicht vergessen, die Teilnehmenden sind ja auch alle irgendwo. Also das heißt, wenn die zu Hause sind oder im Büro oder unterwegs, wie auch immer, da also den Raum kann man ja auch mit einbauen, ne? Dass sie was holen oder Eindrücke schildern. Gibt ja dieses so ein Spiel, das heißt irgendwie so Street Wisdom, ja, dass sie quasi rausschauen und sich davon inspirieren lassen zu einer Antwort. Also man kann da schon ein bisschen mehr machen, ne? Also nicht nur an diese Kachel hier im Teams oder im Zoom oder in WebEx denken, ne?
Ja, ich sehe schon, du sprühst davor Kreativität, das hört sich ja schon spannend an. Dann kommen wir mal langsam zum eigentlichen Thema, Training von the Back of the Room. Also ein bisschen haben wir ja schon angefangen, über Themen zu sprechen, die eine Nähe dazu haben. Wie bist du zu dem Thema gekommen überhaupt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch mal nachgeguckt. Ja, ich habe 2015 genau dieses The 10-Minute-Trainer-Buch gekauft. Ja, da habe ich nachgeguckt, wie lange ich das eigentlich schon in meinem Fundus habe. Also ich selbst habe ja schon noch früh, wie gesagt, so interaktiv trainiert etc. Klar, dann gibt es dieses Accelerated Learning, Action Learning. So bin ich dann irgendwann auf die Sharon Bowman gestoßen und hab dann 2016 ein Ticket gekauft, bin nach London geflogen und hab dann dort, also hab sie auch persönlich kennengelernt und hab dann dort eben auch diesen dreitägigen Kurs gemacht. Ne? Dann hat es viele Jahre gedauert, bis jetzt alles so integriert ist quasi, bis ich das auch wirklich so gelebt habe, wo ich gesagt habe, ach cool, jetzt kann ich das auch anderen beibringen, ne? So mit dem Wissen, das ich eben habe. Und das gipfelte dann jetzt im Rahmen der Pandemie, dass wir letztes Jahr, waren wir dann zu 13, genau, also inklusive Sharon, und haben dann dazu auch noch den offiziellen Online-Kurs entwickelt. Also insofern haben wir noch richtig geguckt, wie kann man diese Prinzipien und die Frameworks und das Design etc. dann auch übertragen für virtuelle oder Remote oder Live-Online-Kurse sozusagen. Mhm. Ja, das war so mein Einstieg ins Thema.
Wow, spannend. Also das heißt, du hast wirklich an diesem Kurs dann mitentwickelt für online? Ah, spannend. Müssen wir uns gleich auf jeden Fall nochmal im Detail angucken, aber schauen wir uns erstmal die Basis an.
Ja.
Was begeistert dich denn an dem Training from the Back of the Room?
Also ich würde sagen, ich finde es leichtgewichtig und wirksam. Also was meine ich damit? Also es ist zum Beispiel diese 4C-Landkarten, da kommen wir ja bestimmt zu, ne? Damit starte ich eigentlich letztendlich alle meine Trainingsworkshops, Sessions, aber auch Vorträge und dieser Struktur, weil sie gut funktioniert für mich und für die meisten meiner Lernenden. Durch diese Leichtigkeit, was ich auch schön finde, es challenged so den Status quo. Und das ist ein bisschen komisch, ne? Weil dieses Buch von Sharon ist 2009 entstanden, ne? Und publiziert worden. Also ne, wir reden jetzt um Jahr 2021 darüber, aber also das finde ich so ganz interessant. Und es denkt, dass das Lernen oder diesen Lernprozess steht ganzheitlicher. Was meine ich damit? Also es beginnt, klar, mit der Analyse könnte man auch noch sagen, aber es beginnt so mit dem Vorwissen der Teilnehmenden, ne? Mit dem Priming. Das geht los, lange bevor sie sich hier in Teams einwählen oder in den Raum kommen. Und dann wirklich jeden Kontakt zu nutzen, um auf das Lernziel einzuzahlen. Das finde ich super.
Und was würdest du sagen, sind die Hauptvorteile?
Ich würde dann vielleicht so ein paar Inhalte so nennen. Also diese 6 Lernprinzipien, die Sharon herausgearbeitet hat, ne? Also so auf Basis von Gehirnforschung etc. Ne? Ist jetzt einfach so leichtgängig zusammengefasst, dass man es halt nutzen kann und umsetzen kann. Ich glaube, darum geht's, ne? Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Du wirst dann getriggert, immer wieder nachzudenken, wie können die Teilnehmer mitmachen, sich bewegen, wie können die reflektieren, wo wiederholen, wo können sie mitreden, mitschreiben, etc. Ne? Du hast schon die 10-Minuten-Regel dann schon gesagt, ne? Wo kann ich meine Inhaltsteile vielleicht noch kürzen, prägnanter machen? Ne? Dann eben dieses Design-Tool, diese 4C-Landkarte, hilft schnell, die Kernfragen zu beantworten, blinde Flecken vielleicht so auch zu minimieren, unterschiedliche Lerntypen anzusprechen, das ist super. Ja, geht auch zügig. Und ja, was würde ich noch sagen? Vorteile, auch klar, also nicht nur vom Titel, Training on the Back of the Room, also es gibt irgendwo noch so einen Spruch, der heißt, ne, lass dein Ego als Trainer oder als Trainerin, ne, lass dein Ego an der Tür. Ja. Na, oder wie Sharon auch sagte, das ist ja der Untertitel, ne, von dem Buch, so Step Aside and Let Them Learn. Na, geh aus dem Weg, deine Aufgabe ist es, das so zu gestalten, dass sie, und wir können dieses Verstehen, diesen Verstehensprozess, den können wir unseren Teilnehmenden nicht abnehmen. Ja. Wir können halt nur eine Umgebung schaffen, wo sie das annehmen, wo sie da Lust zu haben, wo sie da auch im geschützten Rahmen ihr Verstehen erarbeiten können. Und manchmal ist das echt harte Arbeit.
Ich sehe Lernen gerne so in Analogie zum Sport. Ich gehe auch nicht ins Fitnesscenter und gucke anderen beim Sport zu und hoffe, dass meine Muskeln wachsen. Ne? Das wird nicht klappen.
Cool.
Sondern ich muss mich halt selber bewegen und schwitzen. Das ist halt anstrengend, aber nur dann wachsen die Muskeln. Und das Gehirn arbeitet da nicht viel anders als ein Muskel.
Absolut, absolut. Und diese ich mag diese Metapher, ne? Und wenn man da nochmal genau reinguckt, der Muskel oder die Muskeln wachsen, wenn du dich entspannst, ne?
Ja.
Ist auch nochmal ganz spannend, ne? Also, wir brauchen diesen Trigger, ne? So dieses Üben, natürlich geführt, entweder in der Maschine oder du machst das jemandem nach, ne? Kriegst auch Feedback, oh, hier die Haltung und achte auf deinen Rücken, ne? Aber dann braucht's auch diese Entspannung, ne? Und das wird ja dann manchmal in manchen Fitnessstudios auch richtig zelebriert, ne? So, und da frage ich mich, ja, wo ist das im Lernen, ne? Das bräuchten wir doch auch. Es gibt Untersuchungen, die dann sagen, zumindest bei so Bewegungsabläufen, ne, ist es ganz wichtig, dass du dann nochmal 5 Minuten Stille hast, ne, innehältst, nicht gleich ans Handy oder gleich wieder, ne, aber nur nächste Übung, sondern dass dann dein Gehirn das sozusagen nochmal abspulen kann, ne, so in dem Bewegungsablauf.
Genau, weil es dann ja erst übertragen wird und es gibt so eine, ich glaube auch so eine 5-zu-1-Regel, ne, 5 Teile Lernzeit und 1 Teil Pause, damit gespeichert wird. Also die Pomodoro-Technik hat so ähnlich mit 25 Minuten und dann 5 Minuten Pause. Und im Training müsste man es eigentlich auch beachten. Ich glaube, sie schreibt da ja auch drüber, ne? Ich
glaube, ja. Genau, also ich glaube, zum Beispiel so die Frage, ne, so diese 45 Minuten haben sie ein bisschen eingebürgert, ne, so ja, Schulstunde etc. Und das ist okay. Ich glaube, viele Variablen eines Trainings jetzt oder Workshops haben einen Einfluss, ne, können hilfreich sein oder nicht so hilfreich sein. Ne? Und da ist Pause eins und wenn es irgendwie geht, klar, eine kurze Pause muss ja nicht immer eine Viertelstunde sein, ne? Aber zumindest die Teilnehmenden, und das ist dann vielleicht auch nochmal geschickt, auch in den Online-Meetings, dann auch die Teilnehmenden bitten, nochmal aufzustehen, ne, mal ans Fenster zu gehen, mal frische Luft reinzulassen und eben nicht den ganzen Tag im Raum zu sitzen. Ne?
Also sie hat ja auch ein paar Übungen beschrieben, wo es darum geht, dann auch bei der Übung aufzustehen oder sich Bälle wirklich richtig zuzuwerfen oder so, einfach weil die Bewegung auch noch mit unterstützend ist. Aber bevor wir jetzt zu sehr in die Details reinspringen, die ich eigentlich auch sehr gerne mag, aber trotzdem nochmal vielleicht in Kontext, wie kann ich mir so ein Training grob vorstellen, was nach TWR abläuft? Kann man das irgendwie einfach erklären?
Ich würde auf jeden Fall sagen, wahrscheinlich gibt es gleich ganz arg viel zu tun. Also vielleicht sogar mit der Einladungs-E-Mail schon, ne? Wo drin steht, hier, ne, guck mal da, recherchiert da, hier ist was zu lesen, ne? Wenn es online ist, genau, wenn die Teilnehmer vielleicht explizit gebeten, sich so in ihre Lernumgebung so zu schaffen, ne, dass sie gut lernen können. Wir bitten die Teilnehmenden dann auch noch so, das irgendwo einzutragen auf so ein Whiteboard, was sie gemacht haben, ne, um andere dann zu inspirieren, etc. Ja. Ne? Ich würde sagen, von Beginn an, es wird keine unendliche Vorstellungsrunden geben. Vor allem auch nicht der Trainer oder der Trainerinnen. Es wird wahrscheinlich ganz viel, wir hatten ja schon, ne, so im Raum oder auf diesem Whiteboard vielleicht auch schon sein, was so neugierig macht, ne, was vielleicht auch schon Inhalte irgendwie zeigt. Ne. Und man wird bitte jetzt sofort aufgefordert, mit diesem Schnellstart in die Interaktion zu gehen. Ne. Tausch dich mit einem Mitlernenden aus über XYZ. Ne. Ja, und dann werden die Teilnehmenden sehr wahrscheinlich in jeden Schritt dieses Workshops mit einbezogen. Ne? Also klar, mit Fragen, Austausch. Sie bekommen Input, aber auch in einer interaktiven, abwechslungsreichen Art, wo sie sich vielleicht Notizen machen oder ein Mindmap ausfüllen oder einen Lückentext. Ne? Vielleicht arbeiten sie es aber auch selber mit einem Kartenspiel oder mit einem Puzzle, wo dann das Ergebnis dann reflektiert wird, ne? Oder die Differenz von dem, was ich jetzt erwartet habe oder was die optimale Lösung ist, wenn es eine optimale Lösung gibt. Und dann werden sie mit Sicherheit sofort irgendetwas mit dem Neuen machen. Also ein Szenario entwickeln oder ein Szenario lösen oder sich überlegen, wie sie das in ihren Arbeitsalltag einpassen. Ne? Und natürlich, klar, Fragen und Antworten wird es geben. Sie werden vielleicht feiern oder ihren Lernweg irgendwie wertschätzen, geben sich Feedback. Und dann, wenn du den Raum verlässt, aber auch das Whiteboard digital, dann wirst du wahrscheinlich auch aufgefordert, irgendwie so ein Post-it an der Tür zu lassen, so eine Nachricht an den Trainer oder ein Feedback an die Trainierenden oder an die Trainerin. So vielleicht in a nutshell sozusagen, so mal kurz in 3,5 Minuten abgerissen.
Ja, und wenn ich mir das aus dem Buch anschaue, liegt da auch viel Material zur Verfügung, irgendwie viele bunte Stifte, Papier, vielleicht auch was zum Basteln sogar und so weiter. Also das ist auch multisensorisch, das hat sie ja am Anfang auch gesagt.
Ja. Absolut, ne? Jeder kennt jemanden oder vielleicht gehören deine Hörenden auch so dazu, ne? Man hat die gerne was so in der Hand, ne? Und diese Fidget-Spielzeuge, ne, gibt es ja verschiedene, ne, wenn man nicht gerade am Kuli rumspielt, ne?
Ja, genau. Was mich dabei immer, man trifft ja häufiger Leute, die sagen, ich muss unbedingt ein Thema vermitteln, ne? Und dann sind wir wieder beim Vortragen und du hast gesagt, der Input kann halt auch sehr kreativ passieren, vielleicht sogar mit Spielen oder sowas. Auf der anderen Seite hast du am Anfang gesagt, das kann man meistens mit wenig Aufwand hinbekommen. Hättest du vielleicht ein, zwei Hinweise, wie man sowas kreativ mit wenig Aufwand hinbekommt?
Ja, also das mit dem wenig Aufwand würde ich wahrscheinlich revidieren wollen. Ne? Also ich würde sogar behaupten, es ist viel leichter, PowerPoint auf deine Worte eintragen und wenn es dann irgendwie nicht passt und auch die Folie voll ist, vielleicht eine zweite Folie oder irgendwie gucken, dass der Satz ein bisschen noch mehr in die Essenz geht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch einfacher, ne? Aber mal eine Alternative, ja. Mhm. Warum nicht dieses Notizen machen der Teilnehmenden, nicht dem Zufall überlassen, ne? Gibt immer einige, die machen das, andere machen das nicht, ne? Sondern das, ich sag mal, einfordern, ne? Die Teilnehmenden bitten, eine Mindmap zu erstellen. Das kann man auch auf so einem Whiteboard, wenn es digital ist, kann man auch kollaborativ ein Whiteboard erstellen, ne? Oder so Sketchnotes mit einfachen Symbolen, kurze Zusammenfassungen, ne? Gerne auch mit dem Nachbarn oder der Nachbarin, wenn wir dann mal wieder 1,50 voneinander entfernt sind. Ja. Natürlich kann man die Teilnehmenden auch bitten, sich Teile deines Vortrags selber zu erarbeiten. Man gibt ihm was zu lesen oder was zu sortieren. Man kann das dann eben so vielleicht in einen Puzzle oder Text und Bild. Also es muss ja nicht gar nicht immer so mega kompliziert sein. Hängt immer ein bisschen vom Thema ab, ne? Ja. Was so der richtige Informationshappen ist. Ne? Manchmal gibt es dann auch eine richtige Lösung, also eine Musterlösung. Ne? Oder manchmal gibt es vielleicht auch sogar unscharfere Lösungen, also wo mehrere richtige Lösungen denkbar sind. Da kann man dann darüber eben in den Austausch gehen, ne? Statt jetzt nur eine oder mehrere Lösungen zu präsentieren. Du kannst deine Teilnehmenden auch recherchieren lassen. Ne? Ja. Also damit meine ich jetzt nicht im Internet, das ist auch im Internet, vielleicht aber auf dem Whiteboard oder im Raum, aber vielleicht auch in ihren Live-Systemen oder sie jemanden interviewen lassen, einen Arbeitskollegen oder so. Ne? Also das wäre auch möglich und dann zu gucken, Mensch, entweder die Trainierenden geben dann Feedback und oder präsentieren ein Ergebnis und besprechen Unterschiede. Ne? Also das wäre zum Beispiel möglich. Ne? Und warum nicht auch mal einen Teil als Podcast aufnehmen, also als Audio, als Video, ne? Ja. Und den Teilnehmenden im Vorfeld, im Nachgang oder natürlich auch mal während eines Kurses oder einer Session, ne, sie mal bitten, für 3 Minuten was anzuschauen. Das ist auch mal eine schöne methodische Abwechslung. Also es wären jetzt mal so eine, ja, 3, 4, 5 Alternativen.
Das ist schon ein ziemlich großer Methodenkoffer, den du hier preisgibst sozusagen. Aber in dem Buch findet sich ja auch genau solche Beispiele eigentlich ganz gut, finde ich. Ja. Ja. Du hattest eben auch vor einiger Zeit über diese 6 Lernprinzipien gesprochen, denen Training from the Back of the Room folgt. Welche sind das denn?
Also es heißt dann immer so schön, beispielsweise bewegen sticht stillsitzen. Ja. Du hattest ja schon angesprochen, ne? Geht einfach darum, okay, wir haben dann ein bisschen mehr Sauerstoff im Körper, ne? Das macht macht dann Sinn. Oder beispielsweise mitreden, sticht anhören, ne? Hatten wir gerade lange drüber gesprochen, ne? Lernen ist ein sozialer Prozess, ne? Mitreden ist nochmal eine andere Art der Verarbeitung, statt einfach nur, ich sage jetzt mal, eher passiv zuzuhören, ne? Ja. Oder im Bild sticht Wort, ne? Das heißt nicht, ne, dass das Wort nicht wichtig ist, heißt aber nur, ne, dass ein Bild zusätzlich, ne, so die Kombination ist mit Sicherheit zielführender oder unterstützender, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Oder eben auch notieren sticht mitlesen. dass sie die Teilnehmenden was hören oder was lesen, was sehen, ja, und dann aber das nochmal notieren für sich, also zusammenfassen. Damit ist nicht mit Tippen gemeint am Computer, sondern wirklich so nochmal mitschreiben mit der Hand, da ist so ein bisschen Bewegung, aber viel wichtiger ist, du hast so diese Verlangsamung. Ich glaube, das ist so der Vorteil beim Handschreiben, also mit der Handschreiben, diese Verlangsamung. Du kannst dann nicht so schnell tippen, also schreiben, wie du denkst, ne? Beim Tippen geht das ja schon. Also bei mir nicht,
aber geht's bei anderen. Eher, ne? Genau. Und man muss es ja dann kondensieren auf die Kernaussage und das ist der Denkprozess, der dann das Gehirn dazu fordert, genau zu arbeiten.
Ja, absolut. Und dann siehst du es nochmal, ne, was du beschrieben hast. Also du hast dann mehrere Bearbeitung, Verarbeitungsprozesse oder Wiederholungen, könnte man auch sagen. Dann allein nur durchs Handschreiben. Ja. Kürzer sticht länger, hatten wir auch drüber gesprochen, ne? Nicht nur die 10-Minuten-Regel, sondern eben genau auch zu gucken, geht das nicht kürzer? Also, so im Generellen. Dann gibt es noch ein, das letzte im Prinzip ist dann noch anders, sticht einerlei, wie es so schön heißt, ne? oder Gleiches. Ne? Hatten wir auch gerade drüber gesprochen, ne? Dass eben von der Methode her es viel interessanter, neugierig machender ist, aufmerksamkeitserhaschender ist, wenn du ab und zu mal die Methode wechselst.
Ja.
Nochmal, nicht wahllos. Geht gar nicht darum, dass jetzt wahllos, sondern es geht darum, das so zu machen, dass es auf dein Lernziel einzahlt. Mhm. Und das sind diese 6 Lernprinzipien. Ne?
Ja,
und,
gut. Die hat sich schon wieder fast verdrängt, aber gut, dass ich mich nochmal dran erinnere. Genau. Und gut, auch dass es Prinzipien sind, weil die sind ja nicht so starr wie Regeln. Man kann mal gegen verstoßen, aber natürlich, es ist trotzdem immer gut, sie zu beherzigen oder zu reflektieren, ja.
Absolut, ne? Es heißt das so, ne? Arbeite mehrere Lernprinzipien ein, so, das ist so der Appell, ne? Und dann hat man die ja, die sind überschaubar, ne? Da kann man auch so einen Würfel auch drucken, ne? Und dann kann man immer so überprüfen und vielleicht sagen, ach guck mal, ich habe ja ganz wenig zum Thema Bewegung drin, was könnte ich dann irgendwo mal einbauen, wo es, ne, so Sinn macht. Ah, kann man was im Stehen machen, okay, super. Oder, hier ist ein relativ langer Teil, der ist halt 35 Minuten, der geht nicht kürzer. Naja, dann mache ich halt irgendwie 2x17,5 Minuten draus, pack noch eine Wiederholungsübung oder eine Notierübung oder eine Frage oder eine Schätzübung zwischendrin, ne, und dann ist der Teil vielleicht ein bisschen länger, aber wiederum vielleicht ein bisschen interessanter, ne.
Ja. So. Ja, sehr gut. Und als zweiten Aspekt hattest du die 4C genannt. Was ist denn unter diesem 4C zu verstehen?
Ja, ja. Also diese 4C-Landkarte ist ein Design-Framework. Jetzt, ich erzähl mal, was es ist, und dann können wir ein bisschen gucken, warum das auch hilfreich ist, ne? Also die Schritte sind einfach durchnummeriert, C1 bis C4. Und C1 ist eben dieser Verbindungsschritt. Ne? Also wo die Lernenden, und das ist dann deine Aufgabe als Designer auch in der Durchführung, ne? Wo die Lernenden sich zunächst einmal mit dem Thema verbinden. Ne? Vorwissen aktivieren, könnte man sagen. Oder die Lernenden, also und die Lernenden, sich mit den anderen, mit ihren Mitlernenden verbinden. Ne? Das ist ein sozialer Prozess, haben wir gesehen. Und die Lernenden sich mit dir verbinden. Als Experte, als Expertin, als Trainer, als Trainerin, als Moderator, Moderatorin. Und also wenn wir schon über Online-Moderation oder Lernen sprechen, dann teilweise auch, wo die Lernenden sich erstmal mit der Technik auch verbinden, ne? Ist ja auch wichtig. Mhm. So, C1. Dann kommt C2. Das heißt Konzepte. Also dieser Schritt heißt Konzepte. Und hier geht's eben um das Neue. Ich halte es wirklich so, aber so, aber das Neue. Das Neue, die neue Information, die verarbeitet werden soll. Na, und dann haben wir ja schon gesehen, okay, na, kann man viele Dinge tun, wie wir das darbieten sozusagen, die Teilnehmer einladen, sich damit zu beschäftigen. Idealerweise gepaart immer mit so ein paar Wiederholungsübungen. Ne? So. Und jetzt kommt eben dieses C3, dieses konkrete Üben, also wo die Teilnehmenden etwas mit dieser neuen Information machen, also wo sie aktiv das nutzen oder diese neue Fertigkeit ausprobieren. Ja, so. Und dann hier auch wieder eine kleine Wiederholung, können die Teilnehmer sich ja untereinander Feedback geben, also gibt es viele Möglichkeiten. Ne? Und dann C4 ist eben dieses Schlüsse ziehen, ne, die Schlussfolgerung. Lernenden fassen dann nochmal zusammen, verdichten das nochmal, gucken, wie sie das in ihrem Arbeitsalltag oder Alltag einsetzen werden, entwickeln Pläne und feiern, ne, was sie so erfolgreich gelernt und verstanden haben. Ne? Und ich würde vielleicht einmal sagen, es kam vorhin nur ganz kurz so ein bisschen dieses die Fragen, die Kernfragen, ne, warum, wieso, weshalb, warum sollte ich das lernen, müsste ich das lernen? Das steckt da eben alles so mit drin. Ne, also es gibt, ich bin jetzt kein so Fan von so Lerntypen, aber es gibt auch Lernstile. Ich arbeite da gerne mit diesen Lernstilen nach dem David Kolb oder von David Kolb. Ne? Mhm. Also man sagt, okay, es gibt halt einige, die gerne eben entdecken, wie wir es nennen, oder die Vergierer, ne, wo man eine Erfahrung macht und dann reflektiert, ne, und so versteht. Oder es gibt einige, die würden gerne beobachten und dann eben erstmal Theorien, ne, bilden und gucken, wie passt das zu dem, was ich schon weiß. Ne? Andere, könnte man sagen, learning by doing, okay, gib mir die Bausteine und dann experimentiere ich einfach damit, dann werde ich schon herausfinden, wie es funktioniert. Ne? Und andere wiederum, ne, können wir ja auch sagen, okay, sind eigentlich schon Sekunde eins darauf, erpicht zu gucken, wie kann ich das in meinem Alltag umsetzen. Ne? Also wollen wirklich diese konkrete Erfahrung, aber auch selber ausprobieren und gucken, was dann anders ist. Ne? Und dem wirst du mit dieser 4C-Landkarte ja gerecht, oder du kannst gern diese gut diese Lernstile auch adressieren, ne? Das finde ich so toll daran.
Ja, ich finde, das ist das eine. Ich finde es halt auch schön, weil es einen logischen Fluss irgendwie auch ergibt, diese 4C, ne? Und ich kann sie mir auch gut merken mit Connections, Concepts, genau. Concrete Practice und Conclusions. Das ist irgendwie eingängig. Bei Accelerated Learning heißen sie anders. Damit konnte ich mich nie so richtig identifizieren. Also ich hatte meine Schwierigkeiten vor ein paar Jahren, als ich mal ein Training dazu besucht hatte damit.
Ja.
Und hier hatte ich den Eindruck, es ist gleich hängen geblieben.
Absolut. Also was ich nochmal sagen will, nicht päpstlicher sein als der Papst, ne? Also es geht jetzt auch gar nicht darum, dass jetzt alles in deinem Leben und alles, was du sprichst, jetzt in eine C4-Landkarte rein muss oder 4C-Landkarte. Sondern das ist ein gutes Framework zum Starten, zum sofort loslegen, zum nichts vergessen, ne? Blinde Flecken reduzieren, wie ich vorhin sagte. Und natürlich kannst du auch mal einen anderen Flow wählen, wenn es sinnvoll ist und wenn es gut zu dir und den Lernenden und dem. Das ist ja natürlich. Ja, das ist ganz, ganz hilfreich. Vielleicht noch zwei Dinge, die ganz gerne vergessen werden bei diesen 4C-Landkarten. Ich mach's kurz. Nummer 1, es gibt 4C-Landkarten auf unterschiedlichen Flughöhen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Frage kommt häufig in meinen Kursen. Ja, du kannst eine 4C-Landkarte für einen ganzen Trainingstag erstellen oder eben für den ganzen Kurs, wenn du willst. Ne? So, und dann kannst du natürlich aber auch eine 4C-Landkarte für eine Workshop- oder Trainingssequenz erstellen. Ne? Ja. Das ist so diese Map in Map, wie Sharon sagt, oder Umbrella Map, also so ein bisschen wie so ein Fraktal. Ne? So.
Ja.
Das ist eine. Das zweite ist Accelerated Learning, du hast es jetzt so oft angesprochen. Dave Meyer, genau. Dave Meyer, genau. Ist tatsächlich auch ein guter Freund und Mentor von der Sharon Bowman gewesen. Ja. Ne?
Mhm. Ja. Also ich schreibe auch selber in einem Buch irgendwo, dass die Ansätze sich sehr ähneln und eigentlich alle dasselbe, mehr oder weniger inhaltlich. Also vielleicht gibt es leichte Unterschiede bringen, aber halt dann unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Aber inhaltlich sind die sich sehr, sehr ähnlich, genau. Was ich aber auch gut finde, weil sie sind, machen ja auch Sinn. Mhm. Genau. Ja, wenn wir auf die 4C nochmal eingehen, bei Connections hat mich am meisten mitgerissen. Ich mache nicht selber so viele Trainings, sondern eher Workshops. War so ein Aspekt, den man häufig sieht bei virtuellen Trainings, werden Teilnehmer ja immer bestraft am Anfang. Also entweder diejenigen, die pünktlich kommen, werden bestraft, wir warten noch ein paar Minuten, oder es werden die bestraft, die zu spät kommen, weil man schon mittendrin ist. Und man hat direkt schon negative Emotionen bei der Hälfte der Mannschaft, so ungefähr. Und sie hat da was genannt, das nennt sich ja Schnellstart. Ne? Also im Klassenraum würde man sagen, ach, schön, dass du da bist. Geh mal, such dir einen und besprech dich zu dem Thema. Ne? Geht halt virtuell schwieriger. Aber da habe ich mir angewöhnt, jetzt mittlerweile immer so eine kleine Menti-Umfrage oder irgendwas zu machen. Was man machen kann direkt schon, was die Leute schon ein bisschen beschäftigt, hoffentlich auch ein bisschen mit dem Thema, wo man schon ein bisschen was drüber sprechen kann, aber wenn jemand später dazukommt, hat er nicht wirklich was verpasst. Das ist so vielleicht nicht ideal, aber zumindest ein Kompromiss.
Ja, ich bin bei dir. Ne? Also prinzipiell, ne? Pünktlichkeit, ne? Die Tugend. Natürlich wichtig.
Ja, so. Aber wir können nicht alle Teilnehmer erziehen.
Genau. Ja, erstens das, aber es geht auch darum, dass sehr häufig meine Teilnehmer sowieso sagen, hey, das letzte Meeting war sowieso bis zur gleichen Minute geplant, wie unser Kurs jetzt eigentlich beginnt. Na gut. Zwei Dinge. Du entlastest dich als Trainer, als Moderator, als Moderatorin mit so einem Schnellstart auch selbst. Weil es gibt ja auch das andere Beispiel, es gibt ja auch Teilnehmende, die früher kommen. Es passiert ja auch so. Das heißt also, die haben dann was zu tun, was natürlich auch aufs Lernziel einzahlt, das hatten wir schon. Genau, eine Menti-Umfrage etc. Ich würde dennoch empfehlen, pünktlich zu starten.
Ja.
Das kann ja aber trotzdem in diesen Schnellstart auch integriert sein. Ne? Also dass es da noch eine inhaltliche Frage gibt oder wie du sagtest, so ein Menti etc. Ja, Ich habe aber auch mal das Gegenbeispiel, fällt mir gerade ein, ne? So, dass wir so eine Schnellstartübung hatten, einige Teilnehmende, sehr viele waren sogar sehr früh da und dann kam einer pünktlich und hat dann gesagt, oh, ich hatte jetzt aber schon wieder das Gefühl, ich habe schon was verpasst. Ah, so. Ja, also es soll natürlich ja. wohl austariert sein. Ja. Ne? Und vielleicht noch ein Tipp, Matthias, was ich gerne mache, ist, geht nicht bei jedem Vico-Tool, aber du kannst die Teilnehmenden, wenn sie dann bereit sind und gewunken haben und Hallo gesagt haben, Mikro funktioniert, du kannst die auch von Anfang an auch schon so in Zweier- oder Dreiergruppen einladen. Ne? Und dann sagen, hey, lernt euch gerne schon mal kennen oder guckt mal, die hatte ein Video zu, als Hausaufgabe, habt es angeschaut, wenn nein, dann hör mal zu, was die anderen so daraus mitgenommen haben, etc. So, das mache ich auch sehr gerne. Das ist auch digital, dann geht's halt gleich los. Ja, das finde ich, ich gut. Und auf jeden Fall, die meisten meiner Teilnehmenden auch.
Ja. Ja, gut, ich meine, letztendlich kann man nie alle mit seinen Angeboten glücklich machen. Ne? Und vielleicht sind auch Teilnehmer dabei, die sagen, naja, ich hatte mich eigentlich auch für den ganzen Tag Vortrag gefreut, aber die sind dann in so einem Training nicht ganz ideal aufgehoben.
Also ja und nein, weil es sind ja Einladungen, ne? Und auch ne, in diesem Lernumfeld sollte natürlich auch ein bisschen was dabei sein, was auch diejenigen, die sagen, oh, ich höre mir jetzt erstmal an, entweder vom Trainer, von der Trainerin oder eben von den anderen, ne? Und krieg da meine Informationen, weil ne, gibt ja unterschiedliche Lernstile und das ist okay. Ja, weil ich würde immer davon ausgehen, wenn jetzt jemand da gar nicht will und ganz schräg, dann dass er oder sie das dann verlassen würde. Das ist noch nie vorgekommen. Also insofern ist ja genau mit dieser Art der Aufbereitung für jeden und für jede was dabei oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher, als wenn wir jetzt nur einen Vortrag halten.
Ne? Ja, so, das auf jeden Fall, ja. Und vor allem, es bleibt halt mehr hängen davon.
Ja,
genau. Ja, das sind die Connections, genau, also um erstmal an das Thema anzuschließen und auch Teilnehmer, Kollegen und den Trainer verstanden. Dann kommen die Konzepte, also die Inhalte, die eigentliche Inhaltsvermittlung. Vermittlung muss nicht zwingend durch den Trainer selbst passieren, haben wir ja schon gehört, ne?
Kann auch lesen
sein. Und dann wäre das konkrete Üben. Wie sieht das denn aus?
Ja, also wie gesagt, nochmal dieser Unterschied, ne? Also es gibt das Neue in eben C2 und dann mache ich gleich etwas mit diesen neuen Informationen, mit diesen neuen Erfahrungen, ne, je nachdem, mit diesen ne, Diskussionen, die wir gerade geführt haben über das Neue, da mache ich jetzt was damit.
Ne? Ja.
Das heißt also, ich will jetzt mal sagen, im einfachsten Fall löst so ein Szenario oder in einer Wiederholung würdest du nochmal die Konzepte, die es gerade zu erlernen gibt, dich damit nochmal zu beschäftigen, also nochmal zu sortieren, Beispiele zu finden, zu reflektieren, ne? Dann wie gesagt, deinen eigenen Arbeitsalltag zu untersuchen, vielleicht aber, ich sag mal, ein kurzes Video anzuschauen und zu gucken, wo findest du denn da schon vielleicht ne, das, was wir gerade hier besprochen haben und was ist anders, bis hin zu du kannst auch nochmal einen Text dazu lesen und dann in eigenen Worten jemandem, das ist dann dieses Lernen durch Lehren, ne, also einen Text nochmal zu lesen oder nochmal deine Aufzeichnung durchgehen und dann einen eigenen kurzen Vortrag vorbereiten. Es gibt diese schöne Übung, wo es dann irgendwie halt, stell dir vor, dein Sitznachbar oder deine Sitznachbarin, die war jetzt gar nicht hier in dem Kurs. Wie würdest du hier XY erklären? Ja. Ne? Also sofort in diese, ich mache etwas damit. Ja. Ne? Übung oder Setup, Setting reinzugehen. Ne? Natürlich, wie gesagt, Diskussionsrunden, Fragen, Antworten können da auch schon gesucht werden. Also müsste man ein bisschen gucken, um welchen Inhalt es sich jetzt handelt.
Ja,
ne?
Ja, ich mag eigentlich ganz gerne diese Methodik, wenn Teilnehmer selber was zusammenfassen müssen, dann hören sie schon mal ganz anders aufmerksam zu, müssen es ja auch vorbereiten für eine Präsentation oder sowas. Und ich glaube, das ist sehr mächtig. Und was man damit noch verbinden kann, ist, wenn man bei so einem Teachback, also wenn die sich selber was beibringen, wenn die anderen, die zuhören, wieder sich Fragen aufschreiben müssen, entweder das habe ich nicht verstanden für denjenigen, der was präsentiert, oder für die anderen Teilnehmer Fragen aufschreiben, was drin vorgekommen ist, was man sich dann wieder als Quiz zuwerfen kann sozusagen. Mhm. Das sind Sachen, die man ganz schön kombinieren kann und wirklich relativ wenig Aufwand für den Trainer auch bedeuten.
Finde ich. Also vielleicht jetzt in der Vorbereitung weniger Aufwand, aber dann natürlich in der Moderation. Da musst du natürlich auch klar, ne, wirklich präsent einfach sein, sagen wir mal so. Klar. Und ich würde nochmal sagen, in dem Moment würde es vom Rahmen her oder von der Rahmung her nicht darum gehen, den Druck zu erhöhen, weil ne, das gestresste Gehirn lernt schlechter als entspannen. Sondern es geht eher darum zu sagen, Mensch, das ist vielleicht ein Thema, und schon sage ich auch, ich habe auch nur eine Meinung, ne? Kann auch mehrere haben, aber wir alle hier im Raum haben sehr viele unterschiedliche, ne? Es gibt diese inklusive Arbeiten rein, dass man sagt, okay, und es wird eine Runde geben, wo ich euch bitten werde, das nochmal in eigenen Worten auszudrücken. Da geht es jetzt nicht darum, ob ihr das genauso nachsprechen könnt wie ich, sondern es geht dann darum, ne, euren Blick auf die Dinge, eure Vorerfahrungen, eure Wertehaltung, wie auch immer. Ne? Ich sag häufig, bei den ganzen Methoden, die werden ja von Menschen zum Leben erweckt. Ne? Also insofern geht es genau darum, das dann mit dir zu verbinden, einem Mitlernenden zu erklären und sich dann entweder Feedback zu geben oder wie du sagtest, Fragen zu sammeln oder zu sagen, du Mensch, das hat noch gefehlt. Ne? Also da kann man ja dann ganz arg viele, ne, und das war super, ne? Also da kann man ja ganz arg viel dann mitmachen, wenn die Teilnehmenden eben ins Partizipieren kommen. Ne?
Ja. So, also, ne. Der letzte Schritt wäre dann die Conclusions. Also da geht es ja auch um den Lerntransfer, also so vorzubereiten, wie übernehme ich das nachher auch in die Praxis, sich einen Plan zu erstellen, aber auch um das Thema Feiern. Mhm. Wie kann dann sowas virtuell aussehen?
Es gibt nicht alle Vico-Tools haben ein virtuelles Konfetti. Also es geht letztendlich darum, den gemeinsamen Lernweg, aber auch zu würdigen. Ne? So, und jetzt wird es ja spannend, jetzt wird ja ein Schuh draus, ne? Weil die Teilnehmenden haben ja was gemeinsam gemacht, haben ja diskutiert, haben verstanden, ne, ist auch wichtig, dass ich andere Meinungen oder Blick auf diese ein und gleiche Methode höre. Wir gehen mit dem Gesagten, Gehörten, Erlebten unterschiedlich um etc. Das wertschätzen sie. Das kann sein, dass du die Teilnehmenden bittest, Feedback auszusprechen oder auf anonym machen oder dann auch namentlich auf einem Whiteboard das aufzuschreiben. Du kannst die Teilnehmenden nochmal einladen für das energetische Abschlussfoto, ne, mit den strahlenden Gesichtern. Und da geht es jetzt gar nicht darum, das dann irgendwie auf Social Media und Co. zu posten, sondern für die Teilnehmenden ein Artefakt einfach zu haben. Ne? Es könnte aber auch, also wenn wir jetzt nochmal weiterdenken und die Teilnehmenden wirklich ein Paket vielleicht von dir bekommen haben, ne, könnte auch sein, dass du dann vielleicht eine Postkarte schreibst an einen Mitlernenden. Ne? Das kann man ja dann schön machen. Und ich glaube, es geht auch wirklich nochmal auch darum, so einen Abschluss auch emotionalen Abschluss, aber einen Abschluss zu haben, auch zu würdigen, ja, wie heißt es so schön, ne, mit jedem, was ich lerne, weiß ich, was ich wieder nicht weiß, ne, also auch einfach zu sagen, okay, das ist jetzt ein Schritt, ein, ne, den wir hier gemacht haben, wird nicht der letzte sein, warum sind sie ja nicht der erste, ne, das sind so die Dinge, ne. Ich mache manchmal noch, aber jetzt mit Sicherheit auch C4, so eine Art informellen Abschluss auch nochmal, ne? Dass man aber sagt, ach, guck mal hier, also dass man wirklich auch ein paar Minuten früher aufhört, ne? Und sagt, ach Mensch, jetzt 5 vor, jetzt hätten wir noch 5 Minuten, ne? So fertig, alles eigentlich gemacht, ne? So, Mensch, wer noch da sein will, ich sag das aber manchmal vorher an, ne? So, ich bin dann noch eine Viertelstunde länger da. Also muss man ein bisschen gucken, ne? Ja. Das Gleiche, was wir am Anfang besprochen haben, gilt natürlich auch fürs Ende. Der nächste Termin naht, wenn die Teilnehmenden da nicht in ihren
Puffer eingebaut haben. Ne? Das interessanteste Gespräch oder so.
Ja, richtig. Also da auch Verlust, ein bisschen mit Spielen, aber zu sagen, Mensch, man gibt doch mal auch den Moment für ein paar persönliche, informelle Worte, so ganz außerhalb dieses formellen Lernzeit, also wenn man das so benennen will.
Ja, was ich da ganz, ganz spannend fand, war der Effekt, der da auch wichtig bei ist, dass was wirklich hängen bleibt bei so einem Training oder allgemein bei Veranstaltungen oder vielleicht auch beim Urlaub, schreibt sie ja, das ist im Prinzip der Anfang und das Ende. Das heißt, der Anfang und der Ende, das Ende, das muss halt wirklich sitzen, weil die Inhalte bleiben vielleicht auch in Erinnerung, aber das, woran man sich in 3 Monaten noch erinnert, ist vielleicht das Ende. Ne? Und wenn man dann im schlimmsten Fall ja, mit irgendwas ganz Komischem geendet hat oder so ein offenes Ende hat, das bleibt dann halt nicht schön in Erinnerung. Und das ist halt auch nochmal ein ganz spannender Aspekt, wo ich vorher auch nicht so intensiv drüber nachgedacht habe. Mal bei Daniel Kahneman auch gelesen, dass das Ende sehr wichtig ist, aber sie sagt halt der Anfang auch, ja, finde ich ganz spannend. Dann zu überlegen, wie kann ich beides gut gestalten, damit die Leute nicht da mit einem schlechten Gefühl rein oder rausgehen.
Absolut, absolut. Ne? Also weg von, wir starten zu spät, weil die Hälfte fehlt und wir machen als viel länger, weil wir später gestartet haben, ne? Sondern das ist wirklich als neuralgische Momente. Primacy und Recency, ne? Diese Fachbegriffe dazu. Oder einfach nur auf dem Konzert, ne? Starten sie ja auch nicht mit dem absoluten Hit, ne? Der kommt halt so in der Zugabe, genau. Ne? Damit alle dann nochmal so.
Damit sie nochmal so richtig gehypt sind. Song, das Konzert kann blöd sein, aber das geilste Lied kam am Ende, genau. Jetzt ist ja so, dass wahrscheinlich nicht alle meine Hörer täglich Trainings geben und sonst kennen sie hoffentlich schon so ein Konzept. Aber was wäre denn so ein Quick-Win, was man relativ einfach umsetzen kann? Ich denke mal, vielleicht bei einer einfachen Präsentation oder ich soll irgendwas vortragen oder mal eben eine Stunde Leute zu was unterrichten.
Also ich würde mal generell sagen, hab ein einfaches System. Einfach mal so ganz, ganz global. Ja. Ne? Also zum Analysieren, zum Planen oder zum Design und dann zum Durchführen deines Trainings, Workshops, Präsentationen. Also das wäre so Nummer eins. Und ob das jetzt, also ich sage mal, so ein didaktisches Sechseck ist, ne? Total einfach, ne? Also einfach zu verstehen, ne? Ziele, Inhalte, Zeit, Methoden etc. Oder ob das nur die W-Fragen sind. Oder der Golden Circle von Simon Sinek. Oder eben die 4C-Landkarte. Ne? So, also habe einfach ein einfaches System, was sich schnell ins Nachdenken lernenden Publikum fokussieren bringt. So. Ich würde auch sagen, also mach dir Gedanken, geht das so vor deinem geistigen Auge durch, kann man mit jemandem durchsprechen, aber wenn man das nicht häufig macht, sollte man es vielleicht auf jeden Fall mit jemandem durchsprechen. Und da, zu den Elementen und den einzelnen Schritten, die man so vorhat, ne, und das auf jeden Fall aufschreiben. Ja, damit man während der Präsentation oder des Workshops dann bei den Teilnehmenden, also einfach bei dem, was da gerade passiert sein kann und jetzt nicht immer noch nachdenken muss, oh, was wollt ihr als nächstes machen? Ne? Ja. Oder was steht auf der nächsten Folie? Also je nachdem, ob man Folien benutzt oder nicht. Ne? Also Flipcharts. Ich würde auch sagen, guck, dass du alles machst, um dich einfach in einem guten Zustand zu bringen und zu sein. Ne? Das heißt also, ne, klar, ausgeschlafen, präsent, und das vielleicht noch ein weiteres, mach nur das, was für dich Sinn macht. Also es gibt natürlich tolle Bücher und Webseiten und Speaker und da hat man was gesehen oder versucht. Mach das, was für dich Sinn macht, womit du dich echt richtig wohlfühlst. Ne? Und vielleicht, ja, gibt es ja viele Inspirationen da draußen. Ne? Das wären vielleicht so meine Tipps für die Quick Wins sozusagen.
Ja. Ich finde das authentisch, das ist immer wichtig. Also die anderen Sachen waren auch wichtig, aber zu versuchen, irgendwas zu machen, was einem nicht liegt, das merken die Teilnehmer dann auch. Und es gibt auch Formate oder Methoden, wo ich weiß, die sind richtig gut, aber die passen nicht zu mir. Oder ich stelle mir vor, ich bin nicht so nicht. Und dann versuche ich es auch gar nicht erst, weil ich mich dann mit nicht wohlfühlen würde wahrscheinlich.
Ja absolut, ja. Absolut. Ne? Und dennoch gilt auch immer wieder, ne, klar, wir müssen ja auch uns weiter entwickeln und lernen. Ja, ne? Das halt immer wieder auch mal auszuprobieren, ne? Ja, genau. Wie, in welcher Art und Weise bringe ich die Methode zum Leben? Ne? Also das ist so. Ich habe eine sehr energetische Art zu trainieren.
Ja.
Aber jetzt gibt es auch, und da kannst du die gleiche Methode jetzt, Training on the Back of the Room oder jede andere nehmen, und die kann man auch mit einer ganz anderen, ich sag jetzt mal Energie oder mit einer ganz anderen Persönlichkeit, ne, genauso wirksam gestalten. Ne? Also das ist so das, was ich meinte, die Methode, ja klar, muss zu dir passen. Ne? Du solltest aber immer wieder auch untersuchen, ist das vielleicht ein blinder Fleck? Mhm. Oder es geht sogar so weit, vielleicht gerade die Methoden, die, also müssen wir gucken, ob man das so sagen kann, aber vielleicht gerade die Sachen, die dich nicht so ansprechen, ne, sind vielleicht Dinge, die deinen Teilnehmenden total gut tun würde, ne? Weil du machst es ja nicht, also fehlt denen das und dann, ne? Also daher immer ein bisschen gucken, dass man auch selber jetzt nicht nur sagt, ach Mensch, das sind jetzt meine 5 Sachen und die mache ich jetzt 50 Jahre lang, ne? Sondern auch immer wieder sagt, okay, ich probiere es mal aus oder ich fühle mich da mal ein oder ich begebe mich in einen geschützten Rahmen und experimentiere mal ein bisschen. Also das würde ich doch immer auch als Appell noch mit dranhängen. Ne?
Ja, ja. Also durchaus auch mal sich was trauen und nicht nur darauf vertrauen, dass man es nicht kann, ja.
Genau.
Und du hast ja auch schon ein paar Beispiele gesagt, wie man es im virtuellen Raum anwenden kann. Hast du da vielleicht noch Hinweise oder irgendwas Besonderes, was dir dabei aufgefallen ist, was besser oder schlechter funktioniert hat im virtuellen Raum?
Wie ging es eigentlich los? Also vielleicht haben uns zusammengeschaltet damals 2020, ne, und dann haben wir auch gedacht, ah super, wir nehmen jetzt, ne, der Klassiker, ne, so, wir nehmen jetzt diesen, gab ja diesen zweitägigen physischen Kurs, ne, und den überführen wir jetzt ins Digitale, ne, so. Und dann natürlich, ne, scheiterten auch wir, ne, haben schnell festgestellt, ah, das dauert alles viel zu lange und das ist viel zu aufwendig, viel zu komplex und oh mein Gott, diese Tools, das ist alles viel zu viel. Und dann haben wir wieder von null angefangen, ne, also der ganz Klassiker, ne, wir haben dann uns in Gruppen gebildet, haben die 4C-Landkarten erstellt, haben uns diese 4C-Landkarten präsentiert, haben die dann verbessert, haben dann den Kurs live durchgeführt, jeder nur sein Modul. Dann haben wir im zweiten Beta-Testing jeder den gesamten Kurs, ne? Und dann gab es nochmal ein Beta-Testing. Also so waren so ein bisschen die Entwicklung. Vorteile. Die Menschen sind zu Hause. Ja, da müssen wir mal gucken. Ne? Also da haben sie mehr Einfluss auf ihr Umfeld. Ne? So, das kann ja manchmal ein Vorteil sein. Prinzipiell, dieses Design, diese 4C-Landkarte oder auch die Lernprinzipien, das lässt sich gut auch adaptieren. Ne? Das Treten, Bewegen. Hat andere Laufzeiten, wie gesagt. Ne? Wir müssen auch mal ein bisschen gucken. Nicht alle mögen vor der Gruppe reden. Ne? Also ist ja im physischen Raum genauso. Aber, da müsste ich dazu sagen, häufig die Vico-Tools, die wir nutzen, da hat ja jeder, egal wo er oder sie sitzt, das Gefühl, immer vor allen anderen zu sitzen. Ne? So ein bisschen paradox.
Ja, ja.
Das hat also auch eine Auswirkung, sagen wir es mal so. Das heißt also gerne auch mal die Kamera aus. Öfters mal in kleineren Gruppen arbeiten. Ja, die dürfen auch gerne gleich bleiben, die verschiedenen Übungen hinweg. Auch wenn, ne, ist natürlich super, ist immer wie man Neues kennenzulernen, aber vielleicht auch da ein bisschen diese Stabilität, dieses Kennenlernen, dieses tiefere Verstehen auch zu fördern. Was natürlich super ist, wenn du deinen Online-Kurs oder den Kurs und mit Live-Online-Segmenten etc., wenn du den ein bisschen verteilen kannst über ein paar Wochen, weil dann hast du Zeit zwischendrin gewonnen. Das ist super. Ja, haben wir schon gesehen mit den Muskeln. Ab und zu mal entspannen, was anderes machen, meandern, nachdenken, nachrecherchieren. Ne?
Ja.
Also dieses Spaced Learning, die Inhalte über verschiedene, ne? Genau, der ist super. Ne? Ich sag mal, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der oder die so mit diesem Lernkartenprinzip gearbeitet hat, ne, mit diesem Karteikartensystem, ne, hat man ja auch immer wieder die Zeit dann erhöht, ne, zwischen den einzelnen Wiederholungen. Ne? Also super. Und was natürlich toll ist, digital, du kannst so eine kleine Community aufmachen, also dieses asynchrone Lernen, also da kann ganz arg viel passieren. Teilnehmende können was hochladen, Fragen stellen, auch zwischendrin, ne? Und da kannst du entweder direkt drauf reagieren oder das dann sammeln für den nächsten Live-Online-Moment. Also das sind Vorteile. Ne? Und vielleicht noch ein Vorteil dann für uns Trainierenden, wir werden dann so ein bisschen gezwungen, auch für diese asynchronen oder diese Spaced Learnings auch Lernmodule oder kleine Lerneinheiten zu schaffen. Also es zwingt uns dann mal wirklich zu sagen, hier gibt es eine Leseaufgabe, ich nehme jetzt mal ein Video auf oder einen Podcast oder ich suche jetzt mal eine kleine Videoliste raus für die Teilnehmenden und mache ein paar Kernfragen dazu. Das kann man ja dann auch irgendwann auch mal wieder im physischen Raum verwenden. Also es ist jetzt auch nicht nur für die Online-Welt gemacht.
Ja. Ja, ich mag gerade auch das Spaced Learning da drin, weil es ja auch für den Transfer sehr hilfreich ist. Ne? Ich kann halt vielleicht schon mal kleine Sachen ausprobieren, habe dann reale Fragen bei der nächsten Session und ich habe ja nicht immer das Problem der Anreise, ach, wir müssen das alles in 3 Tagen machen, weil nochmal kann ich die Leute nicht wegschicken oder sowas. Auf der anderen Seite ist es dann für die Teilnehmer wieder schwieriger, sich die haben halt dann Termine bis 12 und um 12 oder bis 13 und dann geht's dann direkt mit dem Training los und im Anschluss noch Termine. Das ist halt im Präsenztraining wieder besser. Also da gibt's halt überall die Vor- und Nachteile. Also,
ich bin so bei dir und ich habe verschiedene Kunden, also die einen sagen, ah naja, aber ein Tag, das lässt sich doch viel besser einplanen für uns, weil so war das doch schon immer. So. Und andere sagen, ah super, quasi noch kürzer machen, dann passt es in die normale Meeting-Kadenz rein, sozusagen. Ne? Also wir machen jetzt beim Training von The Back of the Room bei dem Online-Kurs 2,5-stündige Module. Da sind auch 1 bis 2 Pausen mit drin. Es ist hilfreich, weil auch bei 2 Stunden jedem klar ist, ne, dann erklärt man eben nicht die Welt, sondern da gibt es 1, 2 kleine Inputs und Übungen und Vor- und Nachbereitung und Ankommen, Check-in, Check-out, Wiederholung. Ja. Und dann ist das Modul auch für die Lernenden fassbarer. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, letztendlich, ne, der Nachmittag von einem ganzen Tag oder der zweite Nachmittag von einem zweitägigen Training, da ist ja das, es sind ja manchmal so viele Informationen, die kaum sacken konnten. Also, dass da nichts mehr viel Neues kommt, wenn dann alle Übungen sind und Simulationen ausprobieren und reflektieren. Ja, natürlich. Ne? Man kann auch einen ganzen Tag online sehr interessant gestalten. Ne? Ich sage nicht, dass es nicht geht. Muss immer ein bisschen gucken, was ist für das Lernziel und für den Kontext förderlich. Ne? Und wir alle wissen, so ein Tag vorm Rechner ist halt auch einfach anstrengend. Ne?
Also wenn die ganze Zeit die Kamera an ist, das ist schon.
Ja, absolut, absolut.
Ja. Ich guck mal ein bisschen auf die Zeit. Ich habe noch eine Frage, die ich gerne mit dir stellen würde. Welche wichtige Frage habe ich dir nicht gestellt? Und was ist deine Antwort dazu?
Genau. Vielleicht so die Frage, warum lohnt es sich, ich sag jetzt mal ganz offen, ne, auch über Alternativen zum, wir hatten jetzt mal einen Vortrag, über zu den klassischen Trainingsansätzen, ich sag jetzt mal anzuschauen, sagen wir mal so, ne? Und klar, Messbarkeit jetzt von Lehrmethoden. Sollten wir über 2 Dinge reden. Nummer 1, wie sieht das Ganze von außen aus? Also was passiert da in dem Lernraum? Ja, und das ist, glaube ich, für jeden auch klar dann zu erkennen. Ich würde auch wirklich mir wünschen, dass meine Kunden diese Frage auch häufiger stellen würden. Ne? So, also mit welchen Methoden arbeiten sie eigentlich? Ne? Das schicke Flipcharts oder erzählen sie dann den ganzen Tag? Oder ne, wie ist das? Aber gut, mehr erwarten sie, dass es dann interaktiv ist. Ne? So. Und das Zweite ist aber dann so ein bisschen, du hattest Henning Becks Buch, Verstehen ist das neue Lernen angesprochen, dass man dann guckt, okay, wie unterstützen wir, ja, also im unternehmerischen Kontext oder auch persönlich, wie unterstütze ich eigentlich meinen Verstehensprozess? Jetzt über dieses, ne, was wir da gemeinsam live synchron machen im Raum oder online, im Online-Raum. Ne? Das heißt also, wie viel Lernzeit, also echte Lernzeit, gönne ich mir zum Vor- und Nachrecherchieren, zum Vertiefen, um mit Kollegen und Kolleginnen in Austausch zu gehen, um mal selber zu sagen, hey, ich war da auf einem Training, ich würde euch gerne mal beim nächsten Meeting mit 20 Minuten was davon erzählen. Also nochmal, es geht gar nicht darum, ob es jetzt ein Train-the-Trainer war, könnte auch von irgendeinem anderen, ich war auf einer Konferenz, um zu sagen, da müssen wir nur eine Person schicken, nein, sondern auch tatsächlich zu verstehen und zu sagen, ah, so festige ich das Erlebte und das Neue auch für mich wiederum, ne? Indem man es eben anderen erklärt. Das ist der wahre Grund, warum die Trainierenden und Moderierenden da draußen so, ne, ihre Stories einfach so haben, weil sie es halt schon sehr, sehr häufig erklärt haben und gesprochen haben. Ne? Ja. Und dann aber auch ein bisschen so zu gucken und dann auch zu entscheiden, ne? Okay, wie geht's dann auch weiter? Was mache ich damit? Ne? Wo schaffe ich mir auch Rahmen, das Erlebte, das Gelernte auch wirklich umzusetzen? Ne? Weil eben dieses Lernen auf Vorrat, das klappt halt nicht. Ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, Auto fahren oder Sport, das hattest du vorhin als Metapher, wenn du das jetzt lernst und dann lange Monate, Jahre nicht machst, dann vergessen wir gegebenenfalls wieder. Und wenn wir es vergessen, dann steht es uns nicht zur Verfügung und dann ist es so, als hätten wir es nie gelernt. Vielleicht kannst du es dann schneller wieder lernen, ja, schon klar, aber ist dann einfach, wieder ein bisschen ja, weiter weg.
Ja, ich mag den Aspekt, das Wissen nach einem Seminar mit anderen zu teilen, genau, um selber zu lernen, um selber dabei noch mehr zu lernen, weil die anderen ja gar nicht so viel mitnehmen. Aber ich kann sie neugierig machen vielleicht zu dem Thema. Und notfalls haben sie zumindest gehört, wen sie zu dem Thema mal ansprechen können und erhöht vielleicht auch für mich die Möglichkeit, Transferoptionen zu bekommen. Ne, wenn ich selbst vielleicht keine hätte. Ja.
Ja, und vielleicht haben sie auch ganz spannende Fragen, worüber du dir noch nie Gedanken gemacht hast. Ja. Dann habt ihr vielleicht Lust, ne? Kannst du sagen, das weiß ich nicht. Das wurde da nicht besprochen. Dann kannst du vielleicht auch gemeinsam sagen, hey, aber lass uns aber ein Meeting dazu machen oder einen virtuellen Kaffee oder ich recherchiere mal oder wir lesen mal ein Buch dazu. Ja, okay. Also, ne, das auch zu, als Prozess zu verstehen, sagen wir es mal so. Und vielleicht auch nochmal hier, ne? Wir dürfen nie, also wir sollten nicht vergessen, ne? Dass also zumindest 50% Anteil am erfolgreichen Lernen haben die Lernenden selbst. Mhm. Ja, und daher ist es, würde ich den Podcast vielleicht mir auch nochmal anhören, so nur und dann mit der Brille, was wurde denn gesagt für mich als Lernender? Wenn ich eingeladen bin, naja, dann hat der Trainer oder die Trainerin sich ja vielleicht Gedanken gemacht oder das so geschnitten, das Thema, dass ich es auch verdauen kann oder anwenden kann. Ne? Und wenn nicht, dann kann man ja sagen, oh, das ist zu schwer, das ist zu leicht, ne? Oh, das darf gern schneller werden. Ne? Also ich habe auch Verantwortung und das ist auch was Gutes. Ne?
Ja, der Lerner kann nur selber lernen. Ja, das ist so. Und man kann es ihm nicht abnehmen. Also vielleicht, also im Film Matrix ging es ja, aber sonst in der Praxis geht es ja nicht.
Genau.
Bringt mich zu dem Abschluss, zu den Fragen, wie lernst du selber denn am liebsten?
oh Gott, ich bin so ein Leser, Recherchierer, dann cool. Ein bisschen sacken lassen, dann wieder recherchieren und dann aber irgendwie gleich machen oder gleich irgendjemandem von erzählen. Und genau, das ist so mein geschützter Rahmen dann finden und einfach ausprobieren, ne? Und dann experimentieren. Ne?
Sehr gut. Ja. Und mit Lesen hast du gleich schon das nächste Stichwort gebracht. Hast du eine Buchempfehlung für uns?
Eine Buchempfehlung? Ja, es gibt sehr viele. Ich könnte ja vielleicht für die Shownotes kann ich ja erstmal eine Leseliste so teilen. Aber wenn ich jetzt mal so zwei Bücher, also ein Buch, schön komplementär zu Training from the Back of the Room, ist so eine 101 wissenschaftlich fundierte Lerntipps von dem Dr. Thomas Schutz. Genau, das kann ich so einfach mal empfehlen. Okay. Einfach so, weil immer wieder auch die Frage nach Wissenschaftlichkeit oder Belegen und so kommt. Das ist einfach nochmal schön. Ja. Und was ich echt einfach gut finde, weil es auch gut geschrieben oder dann als Audiobook auch gut erzählt ist, sind die Bücher oder das eine Buch von John Medina, Brain Rules. Also das ist häufig referenziert auch in Sharon Bowmans Büchern, aber es ist auch echt gut. Das wären schön. So zwei Buchempfehlungen, also ad hoc genannt.
Also auf jeden Fall kommen sie auf meine Leseliste. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir vielmals. War für mich ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen.
Ja, herzlichen Dank, Matthias. Und da freue ich mich, dass ich dabei sein durfte.
Und euch da draußen bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer Podcast.